Willkommen zu einer neuen Folge von Philosophie. Ich freue mich sehr, ich bin hier in Bern, vis-à-vis von mir sitzt Moe Liechti. Sie ist ein Millenniumsbaby, wie man auf ihrer Webseite lesen kann, die unterdessen erwachsen worden ist oder sich zumindest darin versucht. Moe ist Slam-Poetin, Satirikerin und Kabarettistin und hat 2023 den Schweizer Meistertitel als Slam-Poetin geholt und ist damit die erste Frau seit 10 Jahren, die diesen Titel gewonnen hat und in die Fussschappen der Heselbrugger getreten ist. Willkommen, Moe. Ich freue mich, dass du da bist.
Hoi, Carina. Das ist mega schön. Also, schön bist du bei mir.
Genau, die Sonne scheint, gell? Ein herrlicher Tag. Du hast ein Thema mitgebracht, dass du in zwei verschiedenen Jobs bist und dort, denke ich, immer ein bisschen damit konfrontiert bist, denen gerecht zu werden oder dich vielleicht auch mal gescheitert fühlst. Weil du bist auch noch Primarlehrerin.
Genau, das ist so das, was ich nicht immer so von Anfang an auch noch in der Kunstszene sage. Manchmal ist es eine Pointe, weil ich finde, es ist schon eigentlich lustig an sich, so Primarlehrerinnen. Ja, und ich glaube, das ist etwas, was mich schon ein bisschen, seit ich gestartet bin mit der Karriere, immer wieder beschäftigt hat. Einfach so die zwei verschiedenen Welten. Und jetzt nicht unbedingt, weil sie so unterschiedlich sind oder weil ich wie nicht weiss, wie damit umgehen, sondern mehr so die Verantwortung, die man trägt. Man ist wie Primarlehrerin, man steht den Tag durch im Klassenzimmer und am Abend ist man Künstlerin und steht auf der Bühne. Und beide Jobs, die ja bei mir jetzt wirklich beide etwa 50% auch so ein bisschen von der Finanz und so ausmachen, bringen ja irgendwie gewisse Pflichten mit sich. Und bis im Sommer letztes Jahr bin ich 80% Lehrerin gewesen und ja, nebendran sicher mehr als 20% Künstlerin. Und somit habe ich einfach wie das Pensum weitaus überschritten. Und dann war ständig irgendwie das schlechte Gewissen da gewesen, bei einem von beiden zu wenig gemacht zu haben. Und ich glaube, als Perfektionistin, wie ich mich selber gerne auch bezeichne, wenn ich die Sachen, wenn ich zu etwas im Ja sage, sehr gut machen will, ist das nicht immer einfach gewesen, weil es ist so unbefriedigend. Dauernd das Gefühl zu haben, oh, hätte ich vielleicht ein bisschen weniger, jetzt gerade der Unterricht noch ganz fein preppet, dann hätte ich je nachdem einen besseren Auftragstext geschrieben für die Firma. Oder umgekehrt, wow, ich bin so eine schlechte Klassenlehrerin, weil eigentlich kann ich die Verantwortung momentan gar nicht richtig mit einem guten Gefühl handeln. Ja, und das ist auch schwierig. Das war für mich wirklich auch schwierig gewesen. Und darum habe ich reduziert und jetzt bin ich einfach noch Musiklehrerin, also das Klassenlehramt habe ich abgegeben. Und ich glaube, das hilft schon sehr.
Also dass du quasi wie ein anderes Fach oder andere Fächer unterrichtest?
Genau, also als Musiklehrerin habe ich ja nur noch ein Fach und Klassenlehrerin bedeutet halt einfach auch, ja, wenn 22 Kinder hast in der Klasse, 22 Elterngespräche pro Jahr mindestens. Man hat ja dann sicher noch pro Woche irgendetwas Zusätzliches. Und hat halt einfach die ganze auch Verantwortung. So, und das Verantwortungsgefühl, das kann ich wirklich für das Klassenklima, für die Dynamik, für die Elternarbeit, das kann ich jetzt wie momentan recht gut abgeben.
Ja.
Und das ist sehr eine grosse Erleichterung. Obwohl es auch ein bisschen schade ist, weil ich das ja auch sehr gerne habe, darum habe ich auch den Job gewählt und das Studium gemacht. Genau, aber ich glaube, das ist momentan macht es wirklich Sinn, ein bisschen bei Schuhe zurückzustehen, für das die Bühne ein bisschen mehr kann leben.
Und jetzt finde ich auch sehr spannend, du hast ja zwei unterschiedliche Publikum, habe ich mir vorgestellt.
Ja,
du hast keinen 0815-Job, wo du etwas in einen Laptop reintöckelst, sondern da sitzen ja Menschen oder Kinder. Und ich stelle mir vor, das ist ja gerade nochmal ein Druck.
Ja, also die Kinder, sage ich mal, sind sehr kritisch, sehr ehrlich, aber auch sehr dankbar. Und ich probiere ihnen ja auch ein bisschen Sachen mitzugeben. Sie sind auch immer sehr interessiert. Also sie wissen alle, dass ich nebenan noch auf der Bühne stehe. Und das finde ich immer mega spannend. Sie haben immer das Gefühl, jede Unterschrift von mir auf irgendeinem Test oder Protokoll oder Elternbrief ist ein Autogramm. Und so. Also für sie bin ich einfach ein Star. Also das ist auch noch schön. So.
Ja, voll.
Es tut ein paar Tage sehr gut, wenn man so ein bisschen an sich selbst zweifelt. Und gleichzeitig sie sind natürlich dann auch sehr, sehr fordernd. Also man muss schon wach sein in diesem Job. Man kann nicht einfach nachher ein bisschen improvisieren. Also improvisieren gehört sicher auch dazu, aber es kann nicht der Standard sein.
So, so ein bisschen 80% muss vorbereitet sein.
Genau. Aber das ist für mich immer noch greifbarer als die verschiedenen Publikum an den verschiedenen Orten. Und eben je nachdem, wenn es ein Privatanlass ist, wo man irgendwie so in eine Gruppe von Menschen reinkommt, wo man sonst gar nichts damit zu tun hat, das ist dann für mich viel schwieriger als jetzt einfach Klasse, die ich kenne.
Ja.
Ja.
Also wenn du jetzt in dieser Situation warst und hast müssen abwägen, wo du jetzt gerade mehr Zeit investierst oder was hat mehr Prio, ist es mehr Bühne gewesen, weil es unbekannter ist?
Das muss ich mir mega fest antrainieren, dass es Bühne auch darf sein. In meinem Kopf ist immer noch so, hey, als Lehrerin, ich trage so viel Verantwortung, es geht um Kinder. Die stehen immer an erster Stelle und es ist immer noch so, dass ich schaue, dass wirklich zuerst meine Musiklektionen parat sind, bevor ich sorglos an einen Text kann oder irgendwie an meine Sachen kann schreiben. Mhm. Es ist irgendwie, das kommt für mich im Kopf, geht es mir nicht, dass ich die Musiklehrerin sein und die Künstlerin sein auf die gleiche Ebene stellen.
Okay, spannend. Ich hätte jetzt gedacht, das ist gerade umgekehrt. Das eine machst du vielleicht aus dem FF und das andere ist so, wow, da stehe ich jetzt vor ein paar hundert Leuten.
Ja, ich glaube, in diesen Momenten schon. Also in diesen Momenten ist es sicher so, dass ich viel routinierter bin als Lehrerin, als Künstlerin. Ich habe auch ein bisschen mehr Vorlaufzeit gehabt.
Sag mal, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, Slam-Poetin zu sein?
Ja, das ist bei mir so ein bisschen senkrecht durchgestartet, würde ich mal sagen. Ich bin mit der Haltung an meinen ersten Open-List-Slam, wo ich einfach gewusst habe, ich will es mal ausprobieren. Mhm. Ich finde es selber mega cool, zu schauen. Ich würde es mega gerne selber mal testen. Und dann hat mir das auch gefallen. Und dann habe ich mich so angefangen, in der ganzen Schweiz an die verschiedenen Open-List-Slams anzumelden. Und dann, nach 4-5 Monaten, habe ich einen Platz angeboten bekommen an den Meisterinnenschaften, Schweizer Meisterinnenschaften. Und bin dann als einzige Frau ins Finale gekommen. Und ich habe gar nicht damit gerechnet. Also ich dachte, ich gehe dort einfach ein bisschen Luft schnuppern. Ich bin in einer Vorrunde dabei und das wäre es dann auch gewesen. Und dort hat eigentlich schon mal so ein bisschen der ganze Slam-Wahnsinn gestartet. Weil plötzlich sie waren auch ein bisschen irritiert, so, wer ist das? Also noch nie davon gehört, aber cool, sie steht im Finale. So. Mhm. Und ich selber war auch ein bisschen überfordert, gewesen, weil plötzlich bin ich dann nicht mehr an die Open-List-Slams eingeladen, gewesen, sondern so ein Best-of-Format. So, ja, wir möchten mega gerne noch eine Frau im Line-Up, die lustig ist, so, hast du Lust zu kommen? Und dann, ein Jahr darauf, bin ich auch Schweizer Meisterin geworden. Und ich glaube, da waren alle noch viel buffer. Gewesen, so, okay, sie hat zweimal mitgemacht, sie ist zweimal im Finale gestanden und dann hat sie noch den Titel geholt. Und dann hatte ich wirklich keine Wahl mehr gehabt. Also mal, ich hätte schon sagen können, ich mache das jetzt nicht zu meinem zweiten Job. Okay. Aber also, es hat mich einfach so reingenommen. Und es ist plötzlich einfach so ein mega grosser Teil geworden in meinem Leben. Ja.
Also das war gar nicht so ein Plan, gewesen, dass du als Kind vielleicht denkst, ich will mal auf die Bühne.
Das schon. Ich habe immer Musik gemacht, also gesungen oder Theater gespielt. So die zwei Sachen, die waren immer zentral gewesen. Aber Poetry Slam, dass das irgendwie so mein Ding wird, das habe ich lange nicht gedacht.
Jetzt habe ich dich auch schon mal gesehen und gehört und ich mag mich erinnern über einen Text über das Lehrerzimmer, was ich wahnsinnig lustig fand, wirklich sehr empfehlenswert. Was sagen da deine Kollegen im Lehrerzimmer?
Also ich habe jetzt Schuhe gewechselt im Sommer. nein, nicht wegen dem. Nein, sie finden es eigentlich sehr lustig. Sie haben den Text auch schon gehört.
Ja.
Und ich glaube, das ist wie die selbstironische Haltung von mir macht, glaube ich, dass man es akzeptieren kann, dass man es nehmen kann. Weil, also ich lasse mich selber ja auch nicht unbedingt sehr gut anstehen in den Texten, die ich runterbringe. Und ich brauche ja auch keine Namen. Und es ist zum Teil ist es wirklich aus dem Alltag raus inspiriert und zum Teil ist es auch ein bisschen Fiktion, also so ein bisschen Klischees und stereotypisiert. Und also es wäre jetzt noch nie eine Lehrperson gekommen, so, ich habe mich erkannt in deinem Text und ich möchte gerne, dass du das löschst. So.
Ja, kein Risiko in dem Fall.
Nein, anscheinend nicht.
Sehr schön. Wie lange war das, wo du eigentlich gehadert damit hast, wo setzt die Priorität? Oder wo du dich vielleicht auch gescheitert gefühlt hast im einen und im anderen, oder?
Ja, ich glaube, der Grund, warum ich das Thema gewählt habe für unseren Podcast, ist, es ist nicht etwas Neues. Also ich kenne es einfach auch schon vorher. Ich war immer jemand, der wie ans Limit gegangen ist mit meiner Wochenplanung, mit meiner Monatsplanung. Ich war immer jemand, der etwas zu viel gemacht hat. Also ich habe während dem PH-Studium bereits im zweiten Semester angefangen zu unterrichten und war dort schon in dieser Doppelrolle von Studentin und schon bereits Angestellte. Dann eben mit dem Poetry Slam, der dazu dann auch noch oben drauf gekommen ist, das ist wirklich das letzte Jahr, also so im 22. hatte ich die drei Sachen gehabt. Also bin ich Studentin gewesen, bin Lehrerin gewesen, also Klassenlehrerin und noch auf der Bühne gestanden. Mhm. Und ich glaube, ich habe immer gemeint, wenn ich ein bisschen irgendwo etwas reduziere, es reicht. Und habe immer mehr gemerkt, nein, es reicht eigentlich noch nicht. Mhm. So. Mhm. Und ich werde momentan sehr oft mit der Frage konfrontiert, so, wieso schaffst du immer noch als Lehrerin? Also würde es dir nicht reichen?
Ja.
Ja, also es gibt Monate, wo es klar wird reichen, wo ich mich auch frage, brauche ich die Lehrerin sein oder steht es mir momentan auch ein bisschen im Weg? Und dann muss ich wiederum sagen, ich will nicht, dass die Bühne wie so zum Existenz, zum Existenziellen wird. Mhm. Ich will nicht müssen, wie krampfhaft an diesen Auftritten festhalten und alles annehmen, was ich reinbekomme und das wie suchen und den Stress drin haben. So, sonst kann ich meine Miete nicht zahlen, sonst hat mein Hund kein Essen oder so. Mhm. Das will ich wie nicht. Weil dann würde mir, glaube ich, automatisch Kreativität sofort zurückgefahren werden.
Ja. Dann ist es mühsam und ein bisschen Krampf. Ja.
Plus der Ausgleich fehlt einfach. Mhm. Also für mich gibt das Unterrichten schon sehr viel. Nicht nur Inspiration jetzt für Bühnentexte, sondern einfach auch so als Person. So, ich bin gerne Lehrerin. Mhm. Und man glaubt es vielleicht nicht, wenn man mich auf der Bühne sieht, aber eigentlich bin ich es auch gern. Und darum, ich muss glaub, einfach wie noch fest das Gleichgewicht finden. Wie viel Masse verleiden und was tut mir gut. Oder vielleicht ist es eben gar nicht unbedingt die Stundenanzahl, die auf dem Blatt steht, sondern mehr das Verantwortungsgefühl, das ich trage. Einfach mal sagen, okay, es sind jetzt nur noch 50%. Es darf auch wirklich mal sein, dass ich sage, hey, jetzt mache ich mal zwei Tage für die Bühne etwas.
Ja. So. Ja. Ja. Ich wollte gerade fragen, oder was macht es denn mit dir oder was hat es gemacht? Ist denn der pure Stress da, alles unterzukriegen? Oder ist es eher so, jetzt lasse ich alles los, jetzt ist es mir eigentlich gleich, kann ich nicht mehr? Was bist du für eine Person?
Ich bin eine Person, die eigentlich recht lange einfach denkt, es funktioniert. Ja, es ist ja super. Ich frage mich auch keine Sekunde, wie es mir selber geht. Und dann werde ich krank.
Okay.
So Migräne, Erkältung, wie ich aktuell gerade habe. Ich habe ja nicht immer so eine schöne, sexy Stimme. Ich wünschte, es wäre so. Habe ich irgendetwas Gesundheitliches und dann merke ich dann aber plötzlich, ja, es erstaunt mich einfach auch nicht. Mhm. Wenn ich die letzten Tage anschaue, irgendwie, ja, 8 bis um 4 Uhr unterrichtet, dann schnell den Zug genommen für auf Zürich, irgendwie am 1 Uhr nachts heimgekommen, am nächsten Tag wieder um 8 Uhr im Unterrichtszimmer gestanden. Logisch muss man das dann nicht immer tragen, so. Genau.
Ja, dann meldet sich einfach der Körper und sagt dir.
Genau.
Zurücktreten. Aber eben, du bist nicht die, die dann eigentlich in Stress hineinkommt und versucht, alles noch perfekt zu machen. Wie du hast vorhin gesagt, du bist eine Perfektionistin.
Mal eigentlich schon, ja.
Schon?
Okay. Ja. Das habe ich einfach. Das ist so. Ja, aber das bin ich wirklich am Üben. Auch gerade im Unterricht. Dass ich einfach mal sage, okay, auch wenn es nicht perfekt war, ist King, merke es eigentlich nicht so. Ich merke es dann manchmal an den Kindern an, dass ich wie selber zu wenig Struktur heute reingebracht habe und wie weiss, okay gut, das ist jetzt einfach, weil ich halt auch nicht so vorbereitet war, wie sonst aber. Genau.
Ja. Ich will mich auch als Perfektionistin bezeichnen und ich sage von mir, ich scheitere jeden Tag an mir und an diesem Thema, weil ich es doch nie schaffe. Ich kann mich auch nie selber ich bin nie selber zufrieden dann damit, wenn man immer nach dem Perfekten strebt und das irgendwie nicht kriegt. Kennst du das auch?
Das kenne ich sehr gut. Ja. Sehr gut. Dass man immer so denkt, es ist okay, aber es wäre noch mehr gegangen. Mhm. So.
Mhm. Mhm. Ja. Stetig an sich selber wollen schrauben. Ja. Ja. Ganz eine generelle Frage. In diesem Podcast geht es ein bisschen um Fails und Fuck-ups. Was ist für dich Scheitern? Oder wie definierst du es
für mich? Für mich, jetzt scheitern vielleicht auch ein bisschen auf das Thema bezogen, ist, wenn ich glaube, nicht mehr hinter dem kann stehen, was ich gemacht habe. Also es hat wirklich auch einmal einen Auftragstext gegeben, wo sehr gut bezahlt war, wo ich sehr spät damit angefangen habe. Und dann, der ist wirklich einfach so schlecht rausgekommen, dass ich wie auf der Bühne das auch nicht können, richtig verkaufen konnte. Und somit ist es auch beim Publikum nicht angekommen. Und ich glaube, das ist dann wie für mich sehr gross gescheitert.
Mhm. Merken das die anderen rundherum oder merkst das nur du?
Ich glaube, wenn ich das selbstbewusst verkauft hätte, wenn ich nicht vielleicht schon mit dem Gefühl auf die Bühne wäre von «Oh, okay, das, was ich jetzt hier mache, das wird einfach sowieso nicht gut», dann hat vielleicht das Publikum gar nicht gemerkt.
Mhm.
Dann hat es vielleicht einfach genommen und hat vielleicht etwas daraus machen können. Aber ich glaube, weil ich selber das Gefühl habe ausgestrahlt, habe ich es dann so in den Bann gezogen.
Mhm.
Ja.
Und hast du Resonanz bekommen?
Ja, ich habe Feedback bekommen, unterschiedliche. Die haben es gut gefunden, weil sie halt wie keinen Vergleichswert haben. Und mit anderen habe ich wie so ein bisschen darüber geredet und die haben auch schon gefunden, ja, weil sie es halt wie schon kennen oder mich schon kennen auf der Bühne, haben sie wieder Unterschied gemerkt.
Ja.
Ja.
Wie findest du, ist dein Umfeld auf Scheitern eingestellt? Oder auch, wie bist du aufgewachsen mit Fehler machen?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich habe mir es nie erlaubt, zu scheitern. Ich war immer so jemand, der immer so den Druck hatte, ich muss ganz gut sein in der Schule. So. Mhm. Und der Stress ist dann auch so in der Fachmittelschule auch ungesund geworden. Also wenn ich dann wirklich nur noch gelernt habe daheim und einfach irgendwie das Gefühl hatte, es darf nicht irgendwie ein 4 oder ein 4,5 sein, es muss irgendwie zwischen 5 und 6 sein. Und auch das Selbstwertgefühl, weil ich mir auch nicht das Gefühl hatte, dass ich es schon so gut kann, dass es reicht. Also ich irgendwie immer an mir zweifelt. So. Und ich glaube, ich bin die, die mir am meisten im Weg ist gestanden. Ich glaube, für meine Familie wäre es auch okay gewesen, wenn es mal schlechter wäre gewesen. Und sie hat sich, glaube ich, mehr aber ein bisschen Sorgen gemacht, wie streng ich zu mir selber bin. Aber ich glaube, mich kennen sie nicht als jemand, der scheitert.
Ja.
So, ich glaube, das hat mir dann noch mehr Druck gemacht, weil ich einfach das Bild habe aufrecht behalten wollte.
Ja. Und es ist spannend, dass du sagst, es hat ja auch mit Selbstzweifel zu tun oder vielleicht mit Selbstvertrauen. Ich stelle mir das sowieso schwierig vor, für mich jetzt, ich bin nicht auf der Bühne, auf die Bühne dann aber zu gehen.
Ja, ich glaube, das ist für mich so ein Ort, wo, also erstens mal, sobald ich auf der Bühne stehe, habe ich gar keine Zeit mehr zum Zweifeln, mehr danach oder vorher. So. Und es ist, glaube ich, eine Art für mich, wirklich auch noch ein bisschen zu zeigen, was ich vielleicht sonst nicht so kann oder nie gedacht habe, dass ich es kann. Ich muss zwar sagen, ich bin schon auch sehr direkt im Alltag.
Mhm.
Also wenn ich mich wohlfühle in einem Umfeld, dann bin ich sehr jemand, der zu mir selber stehen kann und so hersteht und auch mal sehr direkt und ehrlich die Meinung sagt. Hingegen, wenn ich in ein neues Umfeld komme, wo ich mich noch nicht so sicher fühle, dann bin ich so ein bisschen die Überanpasste. Also dann versuche ich mich sehr fest meinem Gegenüber so ein bisschen versuchen zu orientieren und zu spiegeln und so ein bisschen möglichst, was das Gegenüber könnte wollen hören. So.
Ja,
genau.
Ja. Wie ist dann, gehen wir nochmal zurück zum Lehrerberuf, wie ist dann die Fehlerkultur in der Klasse oder vielleicht sogar im Lehrerzimmer? Wie würdest du das einschätzen?
Also grundsätzlich sind wir uns Lehrpersonen, glaube ich, alle einig, dass Fehler mega wichtig sind.
Mhm.
Wie PH so schön sagt, reflektieren darüber. Und ich glaube, der Umgang mit Fehlern, den Kind beizubringen, finde ich etwas vom Wichtigsten. Also jetzt gerade als Musiklehrerin fachbezogen kann ich ein paar Beispiele nennen. Sie haben manchmal zum Teil mega, mega fest Angst, irgendwie ein Instrument, das sie noch nie gespielt haben, mal mit dem einfach auszuprobieren. Sobald sie irgendwie in einer Gruppe irgendetwas versuchen zusammenzusetzen, haben sie Angst, dass sie den falschen Ton drücken oder spielen. Und ich glaube, dort ihnen zu zeigen, hey, das ist einfach voll okay, weil nur durch das lernst, ja, durch das du hörst, es tönt falsch, weißt, als es der falsche Ton gsi. Und das vielleicht auf andere Fächer zu projizieren, so Mathe und Deutsch, das ist ja genau das Gleiche. Also durch das, was Wort halt mal rot angestrichen wird, weißt, okay, so schreibt man es nicht. Durch das halt mal das Ergebnis falsch ist in einer Mathe-Rechnung, weißt auch, aha, okay, in meinem Rechnungsweg ist etwas falsch. Und ganz viele Kinder bekommen aber heutzutage von daheim so viel Druck auferlegt, wo irgendwie schon in der ersten, zweiten Klasse vom Gymnasium geredet wird und die Eltern schon völlig in eine Richtung pushen. Und ich dann auch denke, logisch ist das Kind blockiert. Mhm. Und logisch kann es nicht denken, weil es hinten dran so einen Rucksack dreht. Ich glaube, Fehler von uns Lehrpersonen werden sehr fest akzeptiert und es wird auch immer darauf geschaut, dass ein guter Umgang damit herrscht. Aber von daheim, ich glaube, man sollte die Eltern noch ein bisschen mehr weiterbilden, wie sie daheim so eine Fehlerkultur auf die Schuhe bezogen generalisieren.
Mhm. So. Ja. Was hast du das Gefühl, warum dass wir das nicht so haben? Also ich empfinde es ja so, dass in der Gesellschaft das eigentlich nicht so... In der Theorie vielleicht sagt man ja, wir haben eine gute Fehlerkultur, aber in der Praxis...
was sicher spontan jetzt mega zu dir im Kopf geht, ist, wegen dem Lehrplan 21 gibt es keine Hausaufgaben mehr. Das heisst, die Eltern haben viel weniger den Einblick, was eigentlich in der Schule läuft.
Mhm.
Und in dieser Verzweiflung, das vielleicht nicht zu wissen, passiert es auch noch viel öfters, dass es wie heisst, okay, jetzt hast du einen Test, jetzt musst du wie gut sein. Und dadurch, dass sie halt wenig sehen, was das Kind sonst schon Schule gemacht hat, wird halt einfach daheim noch irgendwie zusätzlich gelernt und gefördert, was ich grundsätzlich nicht blöd finde, solange es nicht irgendein Ungleichgewicht gibt von Spannung, Entspannung. Aber ich glaube, dort braucht es wieder viel neuere Formen. Also dort braucht es vielleicht von einer Klassenlehrerin ab und zu mal irgendwie eine Nachricht haben. Oder es braucht vielleicht mal ein Heft haben, das die Eltern über das Wochenende anschauen können. Oder sonst halt einfach mal Schulpsych machen. Also ich finde, die Eltern sollten viel mehr mal einen ganzen Morgen in ein Klassenzimmer hocken und mal so ein bisschen die Dynamik und den Alltag von ihrem Kind miterleben.
Ja.
Und ich finde es wirklich schockierend, dass in diesen Jahren, als ich Klassenlehrerin war, vielleicht dreimal ein älterer Teil an einem Vormittag da war.
Mhm.
Eigentlich sollte man das zur Pflicht machen, dass jeder ältere Teil einmal mal kommt.
Mhm. Sonst hat man keine Ahnung, was eigentlich läuft.
Genau.
Oder?
Genau.
Ja. Okay.
Ja.
Sehr spannend. Fehler auf der Bühne. Ist da schon mal etwas passiert? Wie wild wäre das gewesen, wenn ja?
Also für Sprecher dauernd, weil es halt auch sehr ein höchstes Sprechtempo ist. Und sobald nachher, wie fast einfach überlegen während dem Reden, dann passiert es sicher gut. Da ich aber den Text kann ablesen als Slam-Poetin, ist das weniger tragisch. Auswendig mache ich Texte nie dort.
Okay.
Aber wenn ich mal etwas auswendig machen muss, dann ist die Bequemlichkeit weg von dem und dann habe ich schon sehr Angst, dass ich irgendwie den Faden verliere.
Ja.
Und gleichzeitig improvisieren finde ich aber auch noch cool. So.
Schon? Und ja, das, ist dann, das geht dann gut mit dem Adrenalin auf der Bühne?
Ja, das geht schon.
Ja. Ja, okay. Ich mag mich erinnern, als ich dich gesehen habe, du hast ein Buch in der Hand, ist immer noch so.
Ja.
Und du liest es ab und ich glaube, du blätterst auch.
Ja.
Wie gross ist das geschrieben?
Arial 14.
Also es ist nicht von Hand geschrieben?
Nein, es ist Arial 14. Ich tue es ausdrucken und drinkleben.
Okay, okay.
Ja, echt, dass ich es wirklich besser kann lesen als meine handständige Schrift. Was drinnen ist, es ist immer wieder mal eine Seite drinnen mit Notizen.
Ja.
Oder mit Textanfängen oder Textideen. Aber dann wirklich der super Text, den ich auf der Bühne lese, tue ich auch reinkleben, aber halt wirklich gedruckt.
Ja.
Weil, also der Grund, warum ich ein Buch habe und nicht das Blatt, ist, mein Nervensystem ist manchmal, obwohl ich sehr ruhig bin, sehr zitterig unterwegs.
Jawohl.
Und wenn du nur so ein Blatt in der Hand hast, dann tut es die ganze Zeit so zittern und das sieht man.
Ja.
Also ich bin auch schon im Publikum gehockt und gedacht, oh, Jesus Gott, die Person ist so nervös.
Ja. Ja.
Und es lenkt ab, finde ich. Und ich finde, das Buch ist so ein bisschen, es tut so ein bisschen schön vertuschen. So.
Und es hat ein bisschen Charakter, finde ich. Also es ist wie so ein Bild. Ihr habt ja keine Requisiten oder ihr seid
genau.
pure Date. Aber
genau.
Das ist wie so etwas.
Ja, am Anfang war ich eine der Einzigen im 22, die ein Büchlein hatte auf der Bühne und mittlerweile haben sie sehr viel ein Buch.
Ja,
ich
finde es sehr cool. Ein
bisschen Trendsetterin gewesen.
Sehr gut. Wir sind schon fast Richtung Ende, aber was mich jetzt wirklich wundernimmt, ist, wie geht es bei dir weiter?
Das ist sicher etwas Nennenswertes, ist Solo-Programm, das startet. Ich bin immer noch ganz nervös, wenn ich es irgendwo erzähle. So, oh mein Gott, ein abendfüllendes Programm mit nur mir auf der Bühne.
Okay.
Ja, weil das Lärm lebt eigentlich schon von diesen unterschiedlichen Leuten. Und wir sind immer mega lustig im Backstage. Weil es einfach so zu wissen, wow, ich bin dann verantwortlich, dass 90 Minuten auf der Bühne unterhaltsam sind, das ist schon sehr streng. So.
Ja, kann ich vorstellen.
Und das hat im September Premiere im Bierhübeli in Bern am 23. Und dann bin ich aber auch im Kaufleute in Zürich und im Kleintheater Luzern. Und ich glaube, also die Daten stehen zum Teil schon fest und zum Teil auch noch nicht, weil es halt 26 reingeht. Und ja, es würde mich natürlich mega freuen, wenn ein paar schauen kann.
Und Tickets kann man einfach schon holen?
Nein, die kann man noch nicht holen. Der Ticketlink ist noch nicht frei. Genau.
Und was findet man vor in diesen 90 Minuten? Was sieht man denn von dir?
Ich glaube, das erste Solo-Programm ist sicher auch aus den Texten, die ich die letzten Jahre als Lab-Texte auf die Bühne gebracht habe, jetzt einfach in Gabaret-Form. Und vielleicht noch mit hier und da mehr Tiefe oder ein bisschen mit mehr Comedy oder so ein bisschen halt Gabaret. Das Programm trägt den Titel «Begegnungszone», so wie auch das Lehrerzimmer bei uns heisst. Und ich glaube, das ganze Leben ist einfach eine grosse Begegnungszone. Und es geht in diesem Programm wirklich ein bisschen darum, wie überlebt man das und wie überlebt man die unterschiedlichen Menschen und was habe ich eigentlich so ein bisschen für einen Ursprung und wo stehe ich jetzt mit 25 und wo soll es hergehen? Ich glaube, das ist so ein bisschen das.
Okay, das heisst, 90 Minuten bist du allein auf der Bühne oder hast du noch Begleitung?
Ja, also ich bin ja noch mehr Arbeit. Also wir haben jetzt Anfang Februar. Nein, es ist schon, Solo-Programm ist eigentlich schon, dass ich allein bin. Ich werde noch Musik einfließen ins Programm. Also ich habe noch Songs geschrieben, wo ich werde singen auf der Bühne. Und eigentlich ist schon die Idee, dass ich mich selber begleite am Klavier. Als Musiklehrerin sollte ich das schaffen. Aber ja, kurz überlegt, ob ich jemanden fürs Piano noch so einfach für das organisieren soll. Aber ich glaube jetzt fast, ich bleibe dabei, dass ich ganz allein auf der Bühne stehe. Okay.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ich bin sehr gespannt drauf und ich komme ganz sicher schauen.
Das würde mich mega freuen.
Und dann wünsche ich dir jetzt bis dorthin noch gute Vorbereitungszeit. Ich nehme an, da braucht es.
Ja, da braucht es sehr viel.
Okay. Wie viel steht schon?
In Rohfassung vielleicht ein Drittel, würde ich sagen, wo ich dahinter stehen könnte.
Ja.
Ja, es ist schon viel, 90 Minuten.
Noch ein bisschen was.
Ja.
Aber ja, ich wünsche dir alles Gute. Ich bin sehr gespannt. Und herzlichen Dank, bist du da.
Merci, Margarina.